Ja, ich begrüße Sie im neuen Jahr. Es ist schon die Frage aufgetaucht, wann es hier eine Prüfung gibt. Ich werde das noch auf die Hauptseite der Lehrveranstaltung schreiben. Ich stelle mir das so vor, dass das am letzten Freitag im Jänner sein wird. Das ist also in 3 Wochen, wobei allerdings die Tatsache, dass doch ziemlich viel ausgefallen ist in diesem Semester, dazu führt, dass man ein Maximum an Lehrveranstaltungsstunden vorsehen sollte. Das heißt, ich mache in 3 Wochen noch eine normale Vorlesung und um 12 Uhr die Prüfung. Wobei das, was in der letzten Vorlesung kommt, dabei nicht geprüft wird. Aber Sie wissen vermutlich, oder ich kann es Ihnen jetzt sagen, wie die Prüfung ablaufen wird. Eine schriftliche Prüfung in dem Sinn, dass ich einen oder zwei Texte mitbringe, die Ihnen vorliegen und die ich Sie bitte zu kommentieren im Hinblick auf das, was Sie in dieser Vorlesung gehört haben. Die Pläne für den Rest des Semesters sind die folgenden. Wir werden es gerade nochmal schaffen, aus dem Zusammenhang, den wir doch sehr stark von der Philosophie in diesem Semester genommen haben, also die Einbettung der Philosophie und dann Stellungnahmen der Philosophie zum Problem des Wissens, den ersten Schritt hinaus zu machen, zu dem, was als Überschrift ich genannt habe, Gästebuch. Gästebuch in dem Sinn, dass bei der alten Dame, nämlich der Philosophie im Rahmen des traditionellen Universitätsbereiches, jetzt Motive und Wissenschaften vorstellig werden, die nicht philosophisch sind. Das Erste, was dabei stattfindet, ist Ökonomie, also expliziter aus dem Kontext der Wissenschaft Ökonomie betriebene Überlegungen. Das werde ich das nächste und das übernächste Mal, denke ich, genauer ansprechen können. Was ich heute tun möchte, ist noch eine zweite Form eine weitere Form der philosophischen Auseinandersetzung mit diesem neuen Problemkomplex Ihnen vorzustellen. Die letzte Stunde hatte ich mich ja beschäftigt mit der Theorie der Unbildung und mit einem also eher aus der verankerten Philosophietradition herauskommende Auseinandersetzung mit etwas, was als Angriff und als Unbildung betrachtet wird. Ich wechsle heute die Perspektive und die Seite und stelle Ihnen vor, wie man es in der Philosophie auch anders machen kann und werde in dem Zusammenhang eingehen auf zwei Personen, die Sie hier sehen. Das eine ist Christoph Hubig, andere ist Niels Gottschalk-Massus. Es ist in der philosophischen Diskussion, das sollte ich vielleicht anmerken an der Stelle, tatsächlich sehr, sehr schmal, dass man sich mit diesen Gegebenheiten beschäftigt. Ich habe während der Weihnachtsferien noch einmal recherchiert, wie viel Fachphilosophen sich mit dieser Art von Wissensproblem beschäftigen, das wir hier diskutieren, nämlich also Wissen im Rahmen der Perspektiven der Wissensgesellschaft. Dazu ist zu sagen, es hat 1999 ein Kongress stattgefunden der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, Begriff des Wissens, also ganz genau zu dem Thema. Und wenn man sich ansieht, was da zur Wissensgesellschaft gebracht worden ist, ist verschwindend gering und nicht sehr substanzreich. Es hat im gegenwärtigen, das war glaube ich vergangenes Jahr, 2005 war das, ein weiterer Kongress der Deutschen Gesellschaft für Philosophie unter dem Titel Kreativität. Aus diesem Kongress stammt der Beitrag von Herrn Gottschalk-Massus auf dem Weg in die Wissensgesellschaft, auf den ich heute noch ein bisschen eingehe. Aber auch in diesem Kongress, wo es um Innovation und Kreativität geht, ist nicht viel von der Wissensgesellschaft die Rede. Man kann also durchaus sagen, dass im deutschen Sprachraum hauptsächlich an zwei Stellen dazu gearbeitet wird. Das eine ist Wien in unterschiedlicher Ausrichtung und das andere, sowohl Hubig als auch Gottschalk-Massus, sind in Stuttgart. Also Stuttgart ist der zweite Ort. Und mit diesen beiden Beiträgen werde ich mich heute beschäftigen, und wenn dann noch Zeit ist, mache ich einen ersten Blick bereits in die Ökonomie. Das ist unter dem Titel hier, Vergangenheit und Zukunft der Universitäten. Da habe ich Ihnen Exzerpte aus einem Beitrag von Cohen, Robert Cohen, der ein Ökonom in Maastricht ist, zur Verfügung gestellt, und wir können dann darüber sprechen. Das ist ein Beitrag mit dem Titel Universities and the Knowledge Economy, und da sieht man mal, wie als erste Begegnung knüpft es an die universitätsspezifischen Themen, die wir schon besprochen haben. Ich habe einiges eigentlich schon implizit aufgenommen von dem, was ich bisher gesagt habe, aus diesem Artikel, aus dieser Betrachtungsweise, und wir werden dann eben auch sehen, wie man an die Sache rangeht, aus der Perspektive dieser Fachwissenschaft. Vorher noch, Raimund Hofbau ist gerade gekommen, ich bin ihm sehr dankbar, dass er hier schon etwas zur Verfügung gestellt hat aus dem Handbook of Knowledge Management, was vorausgreifend ist zu einem Thema, zu dem ich spät, wenn überhaupt, kommen werde. Knowledge Management ist auch vorgesehen, obwohl, also dieses Semester sicher nicht, nächstes Semester ist schon gedacht daran. Und das ist, wenn Sie sich das mal ansehen, ich empfehle das allen, aus der philosophischen Perspektive eine wirklich gute Lockerungsübung, würde ich sagen. Eine Lockerungsübung der terminologischen Art. Nicht? Wir sind in, und das wir meine ich ganz wörtlich, also ich wirklich völlig inklusive, wir sind ausgebildet, gerade weil Wissen in der Philosophie derartig zentral ist, in einer bestimmten Fragestellung, die ich Ihnen, erinnern sich an Hegel, erinnern sich an McDowell, diese Sachen, die ich Ihnen gebracht habe, die ganz genau geprägt sind, und alles, was Sie da lesen, ist ikonoklastisch unter dieser Betrachtungsweise und kann also und führt auch bei mir in der ersten Reaktion zu Schwindelzuständen, würde ich sagen. Was ich jetzt wirklich nur rein deskriptiv und nicht normativ nenne, das sind Zusammenhänge, die sich auch in völlig sozusagen unverdächtigen und neutralen Zusammenhängen ergeben würden. Also wenn ich ins Flex gehe, habe ich auch, wenn ich ginge, ins Flex und dort Hip-Hop hören würde für 3 Stunden, würde ich auch ähnliche Schwindelzustände haben, vielleicht nicht. Da wird sozusagen eher Kopfweh sich einstellen, möglicherweise. Aber was ich damit sagen will, die Kreuzung von solchen unterschiedlichen Ausdrucksformen und Betrachtungsweisen ist etwas Irritierendes. Ich bin der Auffassung, dass man sich auf diese Sache einlassen soll, obwohl es in keiner Weise einfach ist. Und was ich versuchen werde, was ich sozusagen auch jetzt in dieser Vorlesung schon versuchen werde, ist Zwischenstufen vorzuschlagen und zu erwägen und ganz einfach mal diese beiden Formen oder diese multiplen Formen von Zugang Ihnen vor Augen zu stellen. Also das ist wirklich ein extremes Beispiel, das ich jetzt hier zunächst einmal angetastet Ihnen vorstellen möchte. Das ebenfalls extreme Beispiel, an dem ich Ihnen aber einiges explizieren möchte, ist dieser Beitrag von Christoph Hubig in einer Publikation Wissenschaftstheorie in Ökonomie und Wirtschaftsinformatik, vor also 2 Jahren ein bisschen was vorbei. Und das ist nun ein Punkt, und das lohnt sich schon, sich sehr genau sozusagen zur Überlegung vorzulegen. Christoph Hubig ist ein ausgebildeter, ausgewiesener klassischer Philosoph, der, wenn Sie es anschauen, am Netz, der zum Beispiel für lange Zeit Vorlesungen zur Phänomenologie des Geistes gehalten hat, der also ganz genau weiß, wie Wissen in der deutschen idealistischen Entwicklung positioniert ist und dem es auch letztlich, wie wir sehen werden, um einen philosophischen Umgang mit Wissen geht, wobei philosophischer Umgang mit Wissen ganz unverbindlich jetzt mal durchaus angesetzt ist als etwas, was nicht Knowledge Management ist, was nicht wirtschaftsbezogen ist, was etwas zu tun hat mit dem sich über sich selber verständigen vernünftiger Lebewesen unter den Aspekten von wie lebt man richtig, um das mal sehr, sehr allgemein zu sagen. Nichts von dem finden Sie in dem Artikel, beziehungsweise anders gesagt, diese Motive, die ich gerade genannt habe, kommen in der wirklich bemerkenswert amüsantesten Verkleidung kommen sie hier vor, wenn sie vorkommen. Und das ist eben die interessante und eben auch aber herausfordernde Gegebenheit in diesem Artikel, dass sich hier ein Philosoph in einem beinahe nicht mehr zu überbietenden Maximum einlässt auf Sprechweisen der Betriebswirtschaftslehre, die er hier als Auditorium hat, muss man eben dazu sagen. Das ist etwas, wo er eingeladen wird. Man muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was sein Status im Moment ist, aber bis vor einiger Zeit war er Prorektor, Vizerektor der Universität Stuttgart. Das heißt, dieses Thema Philosophie in der Universitätslandschaft, die geprägt ist durch eine neue Form von Performance-Druck, ist ihm sehr, sehr vertraut, und er weiß, was er zu erwarten und vorauszusetzen hat in diesen Zusammenhängen. Und ich lasse es mal ein bisschen Revue passieren, was er hier tut, als Überblick vielleicht über seine Gliederungsabsicht. Die Argumentationsentwicklung läuft in etwa so, dass er sagt, wir adressiert das Auditorium, sind als Betriebswirtschafts- und Wissensexperten und Expertinnen, sind wir gewohnt, sozusagen Effizienzmaximierung zu betreiben. Und diese Effizienzmaximierung liegt sicherlich vor in den neuesten Entwicklungen des Managements und der E-Economy. Jedoch, das ist der erste Dreh, den er dem als, der eigentlich eine sozusagen erkennbare philosophische Hintergrundmotivation hat. Jedoch ist es so, dass man im Blick auf die neuesten Entwicklungen tatsächlich die Frage aufwerfen kann, ob es sich hier einfach nur um eine Effizienzsteigerung handelt. Das heißt, wir tun dasselbe, was wir bisher gemacht haben, nur machen wir es besser und effektiver, ob es sich nicht hier um einen Wechsel in der Qualität handelt. Und wenn es sich um einen Wechsel in der Qualität handelt, und sein Punkt ist der, dass also die Ökonomie, das gibt er durchaus als Vorgabe, dass die Ökonomie hier neues Terrain besiedelt. Wenn das so ist, die Ökonomie und die Informatik, die damit einhergeht, dann stellt sich die Frage, ob diese neuen, wie diese neuen Gebiete aussehen. Das ist diese Veränderung von Information, Wissensgenese und Kommunikation. Und was im Bereich der neu konstituierten, neu zu analysierenden Sozialabläufe, die im Rahmen Steuerungstechnik, Informatik und Menschen, für die das letztlich da sein soll, drinnen liegen, was sich an der Stelle verschiebt und er diagnostiziert, dass sich an dieser Stelle massiv Dinge verschieben und dass diese Verschiebung durchaus problematische Aspekte hat. Und die und hier kommt das quasi in eine bekannte Linie. Das ist die Linie, die sozusagen ganz allgemein wir das letzte Mal auch schon diskutiert haben im Zusammenhang mit Liessmann, nämlich Bedrohung von bekanntem und vertrauten und sozusagen auch wünschbaren Lebensweisen. Und interessant ist jetzt dann am Ende zu sehen, das ist das, was unter Wissensmanagement steht, zu sehen, was er vorschlägt angesichts dieser Bedrohung. Nicht? Wir haben gesehen, es gibt die eine Möglichkeit, angesichts der Bedrohung, die hier auftritt, eine prophetische Geste einzunehmen und zu sagen, hier droht ein großer Einbruch, hier wird etwas verspielt, was für das Wesen des Menschen wichtig wäre, sowas ähnliches. Die Korrespondente, die Spiegelung dieser Situation ist zu sagen, hier gibt es auch eine Bedrohung, also in dem, was Hubig sagt, die Bedrohung ist ebenfalls diagnostiziert und ist vorhanden, aber wir lassen uns was einfallen dazu, wie wir mit dieser Bedrohung umgehen können. Das ist nun natürlich, wenn man es dann am Ende vergleichen wird, vermutlich nicht nur eine Frage des Temperamentes, sondern eine Frage der philosophischen, letztlich der philosophischen Einstellung prinzipieller, ob man sagt, die Lage ist so, dass man zu produktiven Vorschlägen kommen kann und dass es sich also lohnt, diese Art von Maskerade, würde ich mal jetzt sagen, nicht von andere Kleider anziehender Philosophie zu nehmen, um die nötige Terminologie zu zeigen, innerhalb derer man Leute, die unterwegs sind in die kritisierte Richtung, darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht so sein sollte. Oder ob man sagt, dieser ganze Sprachgestus überhaupt, der ist eigentlich schon verloren, ist schon etwas, was zeigt, dass man korrupt in dieser Weise ist. Und man muss also versuchen, dem ganzen Sprachduktus fern zu bleiben. Das ist etwas, was ich nicht entscheiden möchte, eigentlich in dem, was ich Ihnen vorstelle, sondern Ihnen nur vor Augen führen. Also schauen wir uns das mal ein bisschen im Konkreten an. Die Veränderungen im Objektbereich, der Objektbereich ist die E-Economy, die von ihm so beschrieben wird, dass es eine ganze Reihe von betriebswirtschaftlichen Effizienzsteigerungen gibt. Also von der Sprache her, das geht jetzt zurück auf das, was ich gesagt habe mit den Lockerungsübungen, nicht? Entwicklungsprozesse, Prototyping, Logik und Distribution, Nutzung und Entsorgung. Es wird hier neue Möglichkeit geschaffen, Transaktionskosten werden gesenkt, im Zug der Verminderung des Aufwands an Informationsbeschaffung werden Opportunitätskosten gemindert. Das sind zum Beispiel, wenn man sich diese beiden Termini anschaut, Transaktionskosten und Opportunitätskosten, das sind schon zentrale ökonomische Kategorien, die wir noch kennenlernen werden. Transaktionskosten, etwas, was in meiner philosophischen Ausbildung, ich glaube in Ihrer auch, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Was aber für mich ein typischer Fall ist sozusagen von positivem Hinzulernen, eigentlich in beiden Fällen, etwas, was man positiv hinzulernt, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Also ich bin nicht wirklich ein Verfechter der neuen Popularität von Ökonomie, aber dass man dort auf bestimmte Konstellationen und Begriffe stößt, mit denen man auch in der Philosophie gut was anfangen kann, will ich doch festhalten. Transaktionskosten sind, um es mal völlig unqualifiziert aus philosophischer Sicht Ihnen nahezubringen, sind die Spesen. Also das, was es kostet, was es zusätzlich kostet, etwas zu tun oder etwas zu kriegen, was man will. Nicht umsonst haben in der Philosophie die Spesen keine große Funktion. Aber wenn man, und das ist der Punkt, wo ich herkomme, wenn man bei Open Source zum Beispiel ansetzt und Open Source im Rahmen der Informatik Kontexte für wichtig findet und in der ökonomischen Kontexte, dann stellt sich zum Beispiel so eine entscheidend ökonomische Frage, aber jetzt in einem neutralen Sinn und nicht in einem abzuwertenden ökonomischen Sinn. Ist etwas, was ich mache, von den Aufwendungen her, die ich betreiben muss, um das überhaupt machen zu können, ist das lohnend? Das heißt, eine Abwägung vom internen Wert dessen, was ich tun möchte und warum ich es tun möchte, das gibt eine, es gibt sozusagen eine, ein, einen an der Sache hängenden Wertfaktor. Es ist mir wichtig, und darum will ich es machen, aber die Wichtigkeit dessen, was ich hier tun möchte, muss gesehen werden in einer Relation dazu, und das sage ich jetzt ganz ungeschützt, was es mich sonst kostet. Also das kann die philosophische Neigung zu sagen, wenn was wichtig ist, dann ist das eben wichtig und dann muss ich mich nicht rechts und links orientieren, dann muss ich das vertreten, dann muss ich dafür Argumente finden, ist in einem gewissen Sinn quasi eine Ausblendung von anderen Zusammenhängen, die also nutzbringend in Betracht gezogen werden können. Ich bin sozusagen bei einem Exkurs, ich höre gleich wieder auf, aber der zweite kleine Teil des Exkurses geht auf die Opportunitätskosten und das ist ein ähnlicher Begriff, hat einen ähnlichen Effekt. Opportunitätskosten, ebenfalls ein Fachausdruck, der steht dafür, was ich verpasse durch etwas, was ich realisiere. Also da gibt es schöne philosophische, sogar heideggerianische Formulierungen für diesen Zusammenhang. In der Heidegger-Philosophie heißt das, jede Entbergung enthält eine Verbergung. Nicht genau dasselbe, aber das Motiv ist so was Ähnliches. Es ist für etwas, was gewählt wird, ein Faktor mit einzubeziehen, nämlich der Faktor, wenn ich das wähle, kann ich andere Sachen nicht wählen und diese nicht gewählten anderen Sachen muss ich mit berücksichtigen in meiner Wahl. Beide Faktoren übrigens hängen mit etwas zusammen, was in der Ökonomie eine absolut zentrale Voraussetzung ist und in der Philosophie in diesem Sinn nicht vorkommt. In anderer Weise taucht es natürlich auf, aber in dem Sinn kommt es in der Philosophie nicht vor, nämlich der Kategorie des Mangels. Also wenn wir alles im Überfluss hätten, was wir uns wünschen, würden wir keine Ökonomie brauchen, dann wird überhaupt einiges anders aussehen. Aber insbesondere die Wissenschaft der Ökonomie ist eine Wissenschaft der Verwaltung des Mangels, ganz allgemein mal gesprochen, und Opportunitätskosten weisen darauf hin auch. In jedem Fall sind das Sachen, mit denen zwei Kategorien, mit denen hier jetzt nicht weiter operiert Christoph Hubig, sondern wo er nur sagt, im klassischen ökonomischen Sinn haben wir eine solche Senkung von Transaktionskosten, Opportunitätskosten durch bessere IT und bessere Vernetzung. Damit sollten wir uns aber nicht begnügen, sondern wir sollten diese vier zusätzlichen Faktoren mal ansprechen, welche dafür verantwortlich zu machen sind, dass es da um eine andere Qualität geht. Und diese Faktoren sind, ich gehe es schnell durch, die Substitution ganzer Workflows, also allein schon die Hybridbildung, die man hier sehen wird im Zusammenhang mit Englisch und Deutsch, wie das hier hineingeht. Nicht? Silent Commerce, Sie finden Act Types, Handlungsstrategien, allein das ist schon eine sozusagen sehr auffällige Form der hier stattfindenden sprachlichen Umstellung, wobei natürlich, wenn Sie sich vor Augen halten, so eine Formulierung wie Substitution ganzer Workflows, darin eigentlich schon das Thema selber wunderschön zum Ausdruck kommt. Es handelt sich um Lateinisch und Englisch.
German-Latinisch ist das.
Genau, German-Latin. Und das ist deswegen natürlich ausdruckskräftig, weil bei Substitution denkt man sich in der Philosophie nichts, aber gar nichts. Das ist ganz normal. Ja? Und das heißt ja nur, dass wir gewohnt sind, lateinische Fachausdrücke, aus dem Lateinischen kommende Fachausdrücke, die diese Art von Ahnengalerie haben, die wir nun eben eintrainiert haben, ganz problemlos hingehen zu lassen. Es sei denn, es heißt ja Substitution, aber das ist nur sozusagen nur am Rande. Während wir Workflows doch noch ein bisschen markiert wahrnehmen. In jedem Fall ist der Punkt, auf den er hinweist, der, dass es also Systemabläufe gibt, eine in Systemen implementierte Rationalität, deren Operationalisierung dem natürlichen Bewusstsein versagt bleibt. Also anders gesagt, wir treten in Prozesse der mechanisch modellierten Ablaufkontrolle von Produktionsprozessen, aber auch Entscheidungsprozessen ein, die nicht mehr unter einer Aufsicht sozusagen des Bewusstseins bleiben, also einer Entscheidungskapazität bleiben, also wenn Sie etwas haben wollen, die NSA, die US-amerikanische große Spionageagentur, schaufelt und schaufelt nicht mengenhaft Daten von E-Mail-Kommunikation und Telekom-Kommunikation in Mengen, Ausmaßen, die kein Mensch, die schlicht und einfach nicht zu lesen und zu verstehen sind, und lässt darüber Programme laufen, um herauszufinden, wo die Bomben gebaut werden. Nicht? Also das ist jetzt ein extremes Beispiel, was so nicht funktionieren kann. Natürlich, die sind um vieles raffinierter, aber die sozusagen das Durchchecken von Informationsdaten im Hinblick auf einen erwünschten Bedeutungszusammenhang kann, wird selber effizienterweise in solche Systeme gebracht. Und worum es gehen wird, ist unter anderem, an der Stelle ist schon relativ deutlich zu sehen, nicht, was die Konstellation an der Stelle ist. Wenn man jetzt beginnen möchte, das zu beklagen, dann kommt man sehr schlecht vorbei an dem Bild davon, dass wir hier autonome Lebewesen sind, autonome Urteilskapazitäten haben und dass unsere autonomen Urteilskapazitäten doch letztlich der wichtige Punkt werden, und wir können uns das nicht wegnehmen lassen durch diese Form von Rationalitätsgewinn. Und dann stehen wir allerdings, wenn wir uns einlassen auf diese Fragestellung, dann stehen wir tatsächlich in einer sehr verzweifelten Situation, weil wir wissen, wie viel Information herumschwirrt und wie sozusagen wie hilflos wir wären angesichts nur so einer, um es nur ganz einfach, simpelste zu sagen, wie beinahe hilflos man ist angesichts von Spam, von Spam-Entwicklungen. Nicht? Also was, ich muss nicht auf NSA, sondern kann auf Spam gehen, und ich glaube, es ist mehr als zwei Drittel, ich glaube, es sind 80% Trash-Informationen, und die Frage, wie geht man damit um, ist eine von Wissensmanagement, möchte ich doch hinweisen darauf, ein ausgesprochen eklatantes Beispiel von Wissensmanagement, das mit sich bringt, dass wir uns die Mühe, also jeden Tag eine Viertelstunde damit beschäftigt zu sein, durchzuchecken, welche Spam-Mails ich gerade bekommen habe, das tut man sich nicht an. Man kann an der Stelle aussteigen, oder aber man gibt es einem Programm, und die Situation, die dadurch entsteht, ist jetzt, das ist banal, aber ich sage es sozusagen trotzdem, ist jetzt die, was ist das Verhältnis von dem, was man durch den Zauberlehrling für sich machen lässt, und das, was man sich selber vorbehält. Was ist an dieser Stelle das Verhältnis? Die prophetische Geste ist sozusagen zu sagen, hier beginnt unser Untergang. Technoaffine Position ist darauf hinzuweisen, erstens, wir brauchen das de facto, wir verwenden es und wir brauchen es auch de facto, und zweitens, wir müssen uns halt einfallen lassen, Möglichkeiten, dieses nach wie vor bestehende Spannungsverhältnis zwischen der Entscheidungskapazität von Einzelnen und dem, was da ausgelagert wird, zu thematisieren und damit umzugehen. Also, aber das ist viel vorweggenommen jetzt. Es geht um diese um die Delegation der Prozesse an die Systeme. Zweitens, es werden die bewährten Handlungsvollzüge in bestimmten Bereichen werden Handlungsvollzüge übertragen auf neue Bereiche. Das ist nobel, allgemein, philosophisch gesagt, da kann man sich noch nicht viel darunter vorstellen. Was er meint ist, nach dem Muster der Wirtschaftsabläufe werden Dinge betrachtet und behandelt, die es vorher nicht gewesen sind. Also zum Beispiel die Universität als Betrieb, um das zu sagen, oder aber zum Beispiel die Wahlen, politische Prozesse, Wahlen als Versteigerung. Nicht? Also diese Idee, dass man Wahlergebnisse gut vorhersehen kann, wenn man es nach dem Aktienmarkt modelliert und im Internet mit den Aktien der Parteien Handel treibt, dass das eine gute Art ist, damit umzugehen. Der Horror davor, dass der politische Bereich, in dem Staaten entstehen, in dem Nationen sich konstituieren, etwas anderes ist als das, was die Kaufleute machen, das ist etwas, was wir eben auch seit langem und immer kennen, ist an dieser Stelle ein wenig sozusagen zurückgenommen und in Frage gestellt. Dritter Punkt, neue Act-Types im Bereich ökonomischen Handelns. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Hubig alle diese schönen Worte her hat, aber was er damit meint, also die kommen sicher aus der Fachdiskussion, was er damit meint, ist eben zum Beispiel, und das ist auch etwas, womit sich Philosophen und Philosophinnen normalerweise nicht beschäftigen und worauf man aber hinkommt, wenn man sich die Nachbarschaft anschaut, eben individualisierbare Serienfertigung on demand. Wenn Sie früher ein Auto gekauft haben, dann sind Sie sozusagen zum Händler gegangen und haben geschaut, was der dort hat, und diese Autos hatten eine Farbe und hatten einen Motor, und was Sie heute tun können, ist, wenn Sie ein Auto bestellen, wird das durchgeschaltet bis zur Produktion, und die Serienproduktion wird so eingestellt, dass das für Sie speziell gefertigte Auto serienmäßig hergestellt wird. Was nebenbei gesprochen, um es also nicht nur wirtschaftlich zu sagen, Sie selber natürlich auch betrifft, zum Beispiel in freien Wahlfächerkörben, nicht? Zum Beispiel die Studiengestaltung ist etwas, was da durchaus nachgezogen ist und wo das auch ein Problem wird. Universitäten bieten nicht nur sozusagen fixfertige Studiengänge an, sondern das Lernen selbst enthält auch zunehmend diese Art von Individualisierbarkeit, die natürlich, wodurch wird das möglich? Das wird möglich durch neue Datenverarbeitungsprozesse, wenn es denn eingesetzt wird. Und das vierte, was er sagt, ist anonyme Vergemeinschaftung, Koordinationsstrukturen, in denen man Teil eines Systems ist, mit dem man interagiert und gleichzeitig aber bleibt die Umstrukturierung der Binnenaktivität des Systems bleibt versperrt, aber man agiert direkt mit dem System. Also um ein Beispiel zu sagen, wenn Sie ein Friend of Merkur sind und diese Kundenkarte haben, die Ihnen einen billigeren Parktarif gibt oder aber besondere Angebote sozusagen auszunutzen gestattet, kriegen Sie damit einen Preis dafür, dass Sie Teil einer anonymen Gemeinschaft der Merkur-Käuferinnen sind, der Merkur-Kundinnen sind, und in dieser Gruppe fungieren Sie mit Ihren persönlichen Kaufentscheidungen und Ihrem Kaufverhalten als ein signifikanter Input in der Betriebsstrategie, ohne dass Sie wissen, was mit Ihren Daten dabei gemacht wird, worauf das abgecheckt wird. Diese letzten vier Aspekte der E-Economy-Entwicklung lassen es problematisch erscheinen, den Prozess als bloßen Rationalisierungsprozess zu erachten, wenngleich Effizienz- und Effektivitätsgewinne einhergehen. Es verändert sich der Gegenstandsbereich des Wirtschaftens und der damit verbundenen Act-Types und Handlungsstrategien. Und gerade hierin liegt eine Provokation zur Reflexion. Also Sie erkennen die Strategie zu sagen, ja, ich gebe euch die Effizienz- und Effektivitätsgewinne, aber ich mache euch darauf aufmerksam, in Wirklichkeit seid ihr in eine Richtung unterwegs, wo es um mehr geht. Und dieses Mehr ist etwas, was die Philosophie dann eben anspricht und thematisieren kann. Hier geht er dann als nächstes auf eine tatsächlich eher wissenschaftstheoretische Betrachtungsweise, indem er sagt, jetzt schauen wir uns mal unter dem Aspekt der Wissenschaftstheorie an, was mit Wissen in solchen Prozessen im Prinzip passiert. Und er referiert auf diese bekannte, überlieferte Formulierung von Wissen entsteht in einem Prozess über die Kette vom Signal, über die Daten, über die Information zum Wissen. Also eine Aufbaumodellierung, wo das beim Knowledge Management zum Beispiel ist das völlig Standard, hört man das immer wieder. Es ist sozusagen sehr wichtig und nicht nur wichtig, sondern auch gängig in der Fachliteratur, in einer analytischen Literatur ist man geradezu gezwungen dazu, und das ist auch eben völlig korrekt, zwischen Daten, Information und Wissen zu unterscheiden. Ich habe das auch im Zusammenhang mit den Datenbanken, von denen ich das letzte Mal zu sprechen war, habe ich das diskutiert. Es hat ein Kollege dazu übrigens was genau in dem Sinn etwas Wichtiges dazu geschrieben. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam. Ich zeige Ihnen das hier vielleicht noch. Das sind diese Bemerkungen hier von Georg hat es gemacht. Da haben Sie dieselbe Unterscheidung generell zwischen Daten, Information und Wissen unterschieden. Daten werden strukturiert auf dem Medium gespeichert. Das beinhaltet kein Wissen, auch keine Information. Informationen besitzen die Daten, wenn man sie im Kontext zuordnet. Jetzt, also das ist ja mit Sicherheit richtig, und das muss man zur Kenntnis nehmen. Die interessante Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, und das ist auch ein bisschen eine, also was da steht, ist ein bisschen eine Kritik an meinen obigen Behauptungen oder Ausführungen, nämlich was hier steht, ist: Es ist eigentlich illegitim, das Beispiel einer relationalen Datenbank als etwas anzuführen, was sozusagen Wissen wäre, worin Wissen manifestiert oder sowas wäre. Das ist in einem ersten, und zwar warum? Weil eine relationale Datenbank sind eben einfach Daten, die man auf eine bestimmte Art und Weise hin und her schieben kann, und ist etwas, was sozusagen nur von außen als wissenshaltig betrachtet werden kann. Das ist korrekt im Zusammenhang eines solchen Stufenmodells. Es gibt aber gute Gründe, warum man so etwas sozusagen auch ein bisschen lockerer sehen kann, um es einmal so zu sagen. Und diese Gründe sind beim Christoph Hubig hier ganz deutlich schon zu sehen. Er sagt nämlich, eine Kette von dieser Art und Weise ist vielleicht nicht das richtige Modell. Das würde so schön das eine auf dem anderen aufbauen. Es wird ausgeblendet, dass es sich eher um einen Kreislauf handelt. Denn die Gestaltung und Fortschreibung der Codes in Abhängigkeit von dem generierten und akquirierten Wissen findet beständig statt, sodass sich alle Instanzen bildhaft ausgedrückt aneinander abarbeiten und beständig neue Überlegungsgleichgewichte entstehen. Das heißt, die abstraktive Betrachtungsweise, wo man sagt, Daten, Information, Wissen, sieht davon ab, dass diese Daten nicht in der Welt herumkugeln, ohne dass in sie schon Wissen eingebaut worden wäre. Also die Struktur der Tabellen in der Datenbank sind etwas anderes als sozusagen Random Bits, die ich mir zum Beispiel auch ausgeben lassen kann. Nicht? Ich kann mir ein Programm schreiben, das mir Zufallszahlen generiert oder das mir aus einem Lexikon Zufallswörter sozusagen produziert oder sowas Ähnliches. Das ist nicht so. Datenbanken sind, wenn ich dieses Beispiel nehmen kann, wenn ich in einer bebauten agrikulturell erschlossenen Landschaft mich bewege, habe ich dort Felder. Das Feld ist nicht etwas, was sozusagen, sagen wir mal, lebensmittelspendend ist. Nicht? Die Einteilung, um es an diesem Beispiel ein bisschen durchzuspielen, die Einteilung der Landschaft in Parzellen und in Felder oder sowas Ähnliches, das hat mit Lebensmittelproduktion insofern nichts zu tun, als eine Reihe von zusätzlichen Aktivitätsmustern aufgebaut werden muss, um aus einer parzellierten Umgebung Lebensmittelproduktion zu machen. Es ist aber die Einteilung des Feldes auch etwas, was sich letztlich nicht verstehen lässt, ohne diesen Zweck, der verfolgt wird, wo das sozusagen historisch herkommt, dass Leute sich an der Stelle ihre Eigentumsstrukturen fixiert haben, um auf der Basis dieser Eigentumsstrukturen mit Hilfe des Landabschnittes die Ernährung sicherzustellen. Und so ähnlich ist die Struktur einer Datenbank etwas, was aus der Perspektive des Wissens im allerhöchsten Sinn, würde ich jetzt mal sagen, also im Vollsinn, nicht so hierarchisch zu sein, das Wissen im Vollsinn, das darin besteht, dass Menschen, die wissen, was sie tun, Entscheidungen und kognitive Festlegungen treffen, die etwas mit ihren Lebenszwecken zu tun haben, diese Vollbegrifflichkeit von Wissen finden Sie in den Datenbanken im Prinzip schon drinnen. Also noch schärfer zudem, ich habe Ihnen da das Block, also die Datenbank einer Tabelle von einem Block gezeigt. Das ist, also darauf so zu reagieren, dass man sagt, naja, das sind eigentlich nur Daten, da ist kein Wissen und das Wissen besteht darin, dass Menschen etwas damit tun, ist insofern nicht ganz die richtige Betrachtungsweise, als, und da kommen wir zu einem Punkt, den der Gottschalk Massus dann noch deutlich machen wird, als die Einschreibung von Wissen im Vollsinn in diese Informatikstrukturen verständlich wird und sinnvoll beschrieben wird aus diesem Kreisprozess, der von Christoph Hubig angesprochen wird. Wesentlich dabei ist, dass unterschiedliche Kommunikationskanäle parallel einsetzbar sind, um Relativierungen, Bestärkungen, Authentifizierungen, Entwertungen der Information untereinander vorzunehmen. Das ist also ein wichtiger Punkt, den er sagt, wissenstheoretisch in dem Zusammenhang. Der zweite Punkt, der angeführt wird, ist jetzt auch ein sozusagen ein klassischer philosophischer Unterschied, der sich am leichtesten verdeutlichen lässt durch die Begriffsunterscheidung zweier unterschiedlicher Verwendungsweisen von Ontologie. Es gibt eine überlieferte Gebrauchsweise von Ontologie in der Metaphysik- und Ontologie-Terminologie, also das, was Sie im Studienplan auch haben müssen, wo Sie also eine Vorlesung über Ontologie, denke ich, absolvieren müssen. Das kommt, wie er es sagt, daher, eine klassische Ontologie beruhte auf einer Modellierung der Welt als Realität mit dem Anspruch auf Abbildung im weitesten Sinn. Also es ist da durchaus Abbildung drinnen, Abbildung im Sinn einer Repräsentation. Es gibt innerhalb der Philosophiegeschichte eine ganze Reihe von solchen Abbildungsmotiven, also dass wir was mit Wirklichkeit zu tun haben, hat damit zu tun, dass Erkenntnis repräsentative Funktion hat, aber die Art und Weise, wie repräsentiert wird und wie groß der Rahmen, der Orientierungsrahmen in dem Sinn ist in der Philosophie ausgesprochen liberal angesehen, während es dagegen, das ist die zweite Verwendung von Ontologie, in der Informatik, auch in der Wissenschaftstheorie, die in dieser Stelle näher dran ist, an sozusagen faktisch praktizierten Bereichen, eine Verwendung von Ontologie gibt, die etwas mit Modellbildung zu tun hat. Also die Ontologie der, wenn wir schon bei der Käuferin waren, was ist meine Ontologie, wenn ich in den Merkur gehe? Meine Ontologie ist zum Beispiel, diese Ontologie, wenn ich die entwerfen würde, besteht darin, die Welt zu charakterisieren, die ich wahrnehme, die intern eine Struktur hat und mit der ich interagiere in einem solchen Zusammenhang. Also zum Beispiel eine Welt, in der es logische Zusammenhänge gibt zwischen einzelnen Produkten, ist in der Regel nicht, zwischen einzelnen Produkten, muss man es streichen, zwischen einzelnen Gegenständen, ist in der Regel nicht ein Teil meiner Ontologie. Das heißt, in der Regel frage ich mich nicht, warum steht die Suppe dort und das Salz dort und die Bananen dort, welchen Zusammenhang haben die, sondern meine Ontologie ist an der Stelle eben eine warenorientierte Produktontologie, zusammen damit, dass es bestimmte Marken gibt, auf die ich besonders Acht gebe, also zum Beispiel reduziert oder heute neu oder kaufen Sie zwei. Also diese Art von Auszeichnung der Gegenstandswelt, die eine Person hat, um um einkaufen zu können. Und man muss sich das ja, ich meine, wenn man nicht gut drauf ist, dann könnte man ja zusammenbrechen, ne? In einem solchen Supermarkt. An der Stelle wird es deutlich, dass der Unterschied dazwischen weinend am Rande der Warenvielfalt zu stehen und andererseits dadurch navigieren zu können, dann der ist eben genau das Funktionieren einer solchen Ontologie. Und das ist eine Gebrauchsweise, also pragmatisch motivierte Darstellungen von Wirklichkeit, die für ihn an der Stelle wichtig ist. Und während also meine Darstellung von Ontologien, von diesen Ontologien Ihnen schon nahelegt, wie liberal-philosophisch man mit Ontologien umgehen kann, nämlich eben nicht nur mit Warenweltontologien, sondern ich kann gar nicht anders letztlich bei der Beschreibung dieser Ontologien schon eine größere Anzahl von Alternativen mit einfließen zu lassen. Das ist dieser allgemeine, im weitesten Sinn Aspekt, ist das Interessantere für die Warenweltontologie, das, was den Hubig an der Stelle interessiert, worauf er hinweist, dass es natürlich zunehmend raffinierte Strategien, die eingebaut sind in solche Separatontologien gibt. Also die Frage, warum steht die Suppe dort, wo sie steht, ist zwar nicht ein Teil, also die Abhängigkeit der einzelnen Dinge, die ich hier sehe, untereinander, ist zwar nicht ein Teil meiner Merkur-Ontologie, aber es ist natürlich ganz ausgesprochen ein Teil der Designer-Ontologie von solchen Supermarkets. Und das ist ein Beispiel von dem, wo er vorherredet, dass wir Systemprozesse automatisieren mit Hilfe von anonymer Verallgemeinerung, mit Hilfe von sozusagen automatisierter Impulsgenerierung. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Überwachungskameras ausgewertet werden auf die Verhaltensweise von Personen vor Regalen, nicht? Dass darauf kein Einfluss mehr genommen werden kann so leicht von den Personen. Kommen wir zu einer Sache, die hier ein sehr schöner Beitrag von Christoph Hubig in dem Zusammenhang ist, wo sie die Einschaltung der Philosophie in diese Zusammenhänge schon so ein bisschen studieren können. Zwar versucht man im Bereich technisch vermittelter Kommunikation den kommunikationsermöglichenden Erwartungen über die Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle zu entsprechen, durch den Abgleich der Conceptual Interfaces mit den Perceptual Interfaces. Einmal vorgenommen, ist dieser Abgleich jedoch fixiert und kann nicht ohne weiteres dynamisiert werden. Hier treffen sich Wissenschaft mit ihrem Hang zur Idealisierung und Generalisierung und eine Technik, die auf Normierung aus ist. Also was er hier sagt, ist, die genannten Schwierigkeiten einer, ich habe die Schwierigkeit vielleicht noch nicht so genau formuliert, ich sage es nochmal, durch eine Ontologie im engeren Sinne wird der Konsument und die Konsument, also wird so, wird die, man kann es neuer Anfang. Indem ich die Ontologie des Merkurmarktes übernehme, wenn ich dort reingehe, werde ich vom Mensch zum Konsumenten. Nicht? Das ist die Kurzfassung davor. Damit verbinden sich die bekannten Kritikpunkte und philosophischer Art im weitesten Sinne. Er weist darauf hin, dass auf diese Kritik von Seiten der Geschäftsführung geantwortet wird, reagiert wird, indem so etwas gefragt wird wie, ja, was wollen denn die Leute, die da drinnen sind? Wenn nämlich die Diskrepanz zu stark wird zwischen dem Menschsein und dem Status der Konsumentin, wenn das, was ich mir denke und was ich für richtig finde, zu stark auseinandergeht im Vergleich zu dem, was passiert, damit ich effektiv einkaufe, dann ist das nicht gut, auch nicht unter betriebswirtschaftlichen Aspekten gut. Darum muss man sehen, und das ist der wichtige Punkt, den ich hier anmerken möchte, im Zusammenhang mit Philosophie, sprich mit Betriebswirtschaftslehre. Man muss erstens mal sehen, dass die natürlich überhaupt nicht so dumm sind, wie man gerne philosophisch vorlegt, nämlich dass man, was drinnen steht in der Formulierung, die betrachten nicht den ganzen Menschen, sondern betrachten uns nur als Konsumentin. Nicht? Das ist eine wirkliche Gedankenlosigkeit von Seiten der Philosophie, in die man immer wieder reinkommt, die nicht damit rechnet, dass die Leute das Problem genauso sehen und dass man sich, das ist letztlich der Punch von Christoph Hubig, man muss sich darauf einlassen, was die sehen, und nur wenn man sich darauf einlässt, wird man die Möglichkeit haben, am Ende dann zu sagen, naja, aber es reicht doch nicht. Das ist der Punkt, auf den es hinauskommt. Und der ist ein urtümlich philosophischer Punkt, nicht? Das will ich doch sagen. Da bleibt was, es bleibt was offen, und wir müssen mit diesem Offenbleibenden operieren, aber wir dürfen diesen Zug, diesen sagen wir, spezifisch philosophischen Zug nicht zu früh ansetzen. Und was er hier versucht, ist eben tatsächlich dieser Tendenz entgegenzuwirken, dass man das zu früh ansetzt und stattdessen darauf hinzuweisen, dass es diese Abstimmungsversuchungen gibt. Und nun sagt er, also dieses es bleibt was offen kommt durchaus auch über einen wissenschafts- und philosophiekritischen Aspekt damit rein, dass er nämlich sagt, was wir in der Wissenschaft machen, indem wir idealisieren, typisieren, berechnen, ist unter dem Aspekt nicht so verschieden von dem, was wir in der Betriebswirtschaftslehre sozusagen voraussetzen. Und darum, je stärker Wissensakquisition und Kommunikation unter wissenschaftlichen Modellierungen technisch vermittelt sind, umso dringlicher stellt sich die Frage, ob über die Effizienz- und Effektivitätsgewinne hinaus nicht bestimmte Chancen der Intervention in die Prozesse der Wissensakquisition ausgespart werden, die für sich gesehen wertvoll sind und keineswegs unter Soft Skills abgewertet werden dürfen. Also da eröffnet sich jetzt diese Perspektive, der die Philosophie hat doch noch etwas zu sagen, indem sie das Thema aufwirft, dass die Ordnung des Aufbaus solcher Regionalontologien nicht der letzte Schritt, nicht das letzte Wort ist, sondern dass es sozusagen Beschäftigungsweisen, Zugangsweisen, Frageweisen gibt, die den Aufbau der Regionalontologien nochmal umgreifen und die für sich gesehen wertvoll sind, was immer dieses für sich gesehen ist. Und da haben Sie jetzt den Punkt, den Sie kennen, auch aus den philosophisch-traditionellen Betrachtungsweisen, nämlich, nicht? Nämlich den Kontrast zwischen effizienzsteigernd und für sich gesehen wertvoll. Den hat er hier drinnen. Sie könnten jetzt sagen, na gut, das hätte ich ihm vorher sagen können, dass wenn ein Philosoph, der nicht alles wegwirft, was ihn ausmacht, an dieser Stelle spricht, dann muss er in Frage stellen, dass optimierte Effizienz denken. Das ist ja wohl klar. Und sich so weit auf die Sache überhaupt einzulassen, ist schon eine hochproblematische Geschichte. Das können Sie sagen. Auf der anderen Seite, und das würde ich also zu seiner Verteidigung hier doch sehr deutlich sagen, würden Sie damit was verlieren, also wenn Sie die Sache so, so glatt sehen, nicht? Würden Sie zum Beispiel etwas verlieren, was eine in den letzten 5, 10 Jahren, also ich habe das vorher nicht gekannt, das habe ich nicht wahrgenommen, aber zum Beispiel in der Curricularentwicklung, also das geht über die Bologna- und Curricularschiene, in der ich da auch tätig bin, bin ich auf die Sache drauf gestoßen, dass es einen wiederum englischen Begriff gibt, der hier gleich steht und der zunehmende Bedeutung erhält, nämlich Soft Skills. Ja. Also Philosophie in dem Modus von wir sind für den ganzen Menschen da, ist weit weg davon wahrzunehmen überhaupt, dass mittlerweile dieser Aspekt von wir sind nicht nur effizient, sondern wir sind auch für den Menschen da, eine nette Abkürzungsformulierung hat, nämlich wir brauchen auch Soft Skills. Und das führt dazu, dass zum Beispiel durchaus plausibel in den Curricula der Naturwissenschaften, Physik, Astronomie, Biologie, wenn Sie sich das anschauen, was dort ist, dort haben die vorgesehen, jeweils ein Modul Soft Skills. Was sind Soft Skills? Unterscheidet sich ein bisschen, nicht? PowerPoint-Präsentationen zum Beispiel, ja? Oder Kommunikations- und Teamfähigkeit. Oder Selbstverwaltung, Ressourcenmanagement, Personal Ressourcenmanagement, solche Sachen, Rhetorik, Power Talk. Das sind Soft Skills. Und eine der für mich überraschenden Entwicklungen, die ich eben erst seit ein paar Jahren überhaupt wahrgenommen habe, ist, dass in einem Ambiente, wie hier beschrieben, es durchaus nicht so ist, dass man sagt, und damit haben wir nur den puren Homo economicus oder den puren Wissenschaftler, die Fachidioten beziehungsweise die Couch-Potatoes oder sowas. Es ist genau nicht so. Es gibt hier ein Wissen davon, dass das nicht reicht, dass das eingebettet ist. Es gibt allerdings zweitens einen eben an der Stelle auch eine Auseinandersetzung und einen Streit darüber, wer dieses Plus adressiert, wer sich mit diesem Plus beschäftigt. Und eine der Optionen, sich mit diesem Plus zu beschäftigen, ist unter dem Titel Soft Skills. Und es ist durchaus verlockend, hier sich einzuschalten, damit diesen neuen Begriff sozusagen zu produktiv umzusetzen. Und was er an der Stelle sagt, ist eben, es ist dort doch eine Abwertung. Ja? Da merkt man, das ist so ein Punkt, wo man merkt, damit will er sich nicht zufriedenstellen. Es geht um dieses für sich gesehen wertvoll und nicht über die Funktionalität. Ich spreche schon zu lang, ich lasse nun das explizite Wissen mal aus. Ja, warte mal, du kriegst noch ein Mikro, damit du auch auf der Aufnahme drauf bist.
Ich würde noch ganz gern bei dem Beispiel des Supermarktes bleiben und solche Soft Skills, also das jetzt in den Raum werfen. Was wären da die Soft Skills, die über die Effizienz- und Effektivitätssteigerung hinausgehen? Ich versuche die ganze Zeit mir da in dem Bild weiterzudenken und kommen auf keinen wirklichen Punkt, der nicht auf die Effizienzsteigerung abzielen würde, in meiner Erfahrung, was Marketing und diese Sachen angeht.
Du möchtest diese Veranstaltung sozusagen gleich zur Erweiterung deiner Marketingkompetenzen verwenden. Nein, das wäre das Schönste, wenn wir das schaffen. Also versuchen wir es doch mal. Das, was ein Plus ist und nicht Soft Skills, wäre ja, rede ich jetzt als klassischer Philosoph, man geht dort rein und betrachtet das als eine Welt der Vorspiegelung, als eine Welt der Erscheinung, die hinter sich eine Wahrheit hat, nämlich eine Wahrheit von der Art und Weise, was brauche ich, nicht von der Art und Weise, was ist heute am billigsten oder was ist am schönsten aufgebettet, sondern so eine Betrachtungsweise wie da Menschen zu ihrem Leben auch Essen und hin und wieder Putzmittel brauchen, gehe ich dorthin und bin konfrontiert, das ist eigentlich ein ganz klassisch philosophisches Motiv, bin konfrontiert mit einem Durcheinander von Impressionen, mit der Welt der Endlichkeit und beantworte die Frage, was möchte ich heute am Abend essen, auf eine selbstverantwortete Art und Weise, indem ich durch den Schleier der Erscheinungen hindurch das mir passende, notwendige, legitimierbare und so weiter finde. Ja, das wäre sozusagen jetzt eine Beschreibung von, was nicht Soft Skills sind. Nicht? Was könnte Soft Skill sein? Wie wär's mit der Möglichkeit des Preisvergleichs? Dass dann nie ein Soft Skill nicht ganz im Sinne eines Einzelsupermarkts, aber sagen wir mal eine wertorientierte Konsumentin könnte lernen, sich nicht jeden Supermarkt als final zu betrachten, sondern sich zu orientieren in den Preisangeboten. Oder das ist eine Idee, die mir jetzt nicht kommt. Ne? Das andere Soft Skill wäre zum Beispiel, weil der Stefan da sitzt, Weinkenntnisse zu haben, bevor man Wein kauft. Sich, wenn man im Supermarkt sich befindet, die Fähigkeit gelernt zu haben, vor dem Weinregal stehend, nicht nach Preis zu gehen, das ist zum Beispiel eine interessante Frage, vor der ich immer wieder mal stehe, welche Kompetenzen lassen sich erwerben bei der Einschätzung von Weinetiketten in Zusammenhängen, in denen ich keinen von diesen Weinen kenne. Ja? Also welche Signale führen verlässlich dazu, dass ich halt das ein Optimum kriege, nicht nur Wein natürlich, welche Signale verwende ich hier angesichts der massiven Überinformation und Unterinformiertheit, mich an dieser Stelle zu organisieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das etwas ist. Also meine Beispiele von Soft Skills zeichnen sich jetzt aus im Nachhinein, würde ich sagen, dadurch, dass sie einerseits submaximal sind, also nicht dieses volle philosophische Betrachtungsgerüst, auf der anderen Seite aber sozusagen eine Meta-Ebene im Hinblick auf den vorhandenen Supermarkt haben.
Ja, ich habe mal bei den Soft Skills jetzt noch gedacht, was also sicher im Marketing eine Rolle spielt, ist der sogenannte Riecher, der ja also auch eben nicht über bewertbare Maßstäbe geht. Und was aber bei uns in der Philosophie ein ganz wesentliches Soft Skill wäre, ist die Kreativität. Auch die kann man trainieren, und bevor man so ein Buch schreibt, wie es hier ist, hat der Autor sicher Kreativität auch trainiert.
Kannst du damit was anfangen?
Nun, also die ersten beiden von dir genannten Punkte, um sich von dem Schleier zu befreien, nämlich der Preisvergleich und die Weinkenntnisse, die man schon mitbringt, oder besser gesagt die Kenntnisse um den besten Wein, um ihn auszusuchen, die würde ich beide ebenfalls beim Supermarkt schon, also bei den Effizienzsteigerern schon im Vorhinein sehen. Also die sind sicher auch mitbedacht. Wenn auch zum Beispiel beim Preisvergleich über einen gewissen Ausgleich der Supermärkte, gerade in unserer Marktkonzentration in Österreich, dass sich die sehr leicht miteinander abstimmen lassen auf ein bestmögliches Zielpublikum hin. Die Nummer 3 mit den, beziehungsweise die von Raimund eingebrachte Kreativität mit der Auswahl über Etiketten, das wird schon interessanter. Das sehe ich wahrscheinlich so, dass den am ersten griffigsten Punkt für mich. Denn da geht es wirklich um, angewandtes Wissen beziehungsweise Kreativität. Ja, ist echt ein interessanter Punkt.
Ich würde den ersten Punkt noch ein bisschen nachbessern, wisst du? Den ersten Punkt würde ich noch ein bisschen nachbessern, würde sagen, nicht der Preisvergleich, sondern der Preis-Leistungsvergleich. Die Fähigkeit, Preis-Leistungsvergleiche durchzuführen, relativ auf die eigene Konstitution. Das wäre sowas, ne?
Ja, ich möchte noch sagen, das mit dem Softskill, wenn wir das jetzt so verstanden haben, dass wir effizient Preis vergleichen können oder Preis-Leistungs vergleichen können, indem wir zum Beispiel wissen, wie der Wein schmeckt, weil wir ja vorher schon die Kenntnisse haben, oder indem wir wissen, wo die günstigen Produkte im Supermarkt sind. Und das Philosophische, das wäre, dass wir dann die Supermarkt-Facette, also den Schein des Supermarktes durchschauen. Da könnte man eben so eine Mittelform finden, indem ich das durchschaue, indem ich weiß, warum ein Supermarktgestalter das Regal dahinstellt und am Eingang eine Barriere ist, das mich irgendwie langsamer gehen lassen soll, damit ich dann dahin schaue. Wenn ich das durchschaue, dann kann ich ja wieder eben mich für das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis im Supermarkt entscheiden. Indem ich zum Beispiel weiß, an der Kasse kosten die Zucker halt das Doppelte, als wenn ich das vorher schon irgendwie in den Warenkorb gelegt hätte.
Bei dieser Hierarchisierung von Skills, was sind denn da die Nicht-Soft-Skills? Also ich würde die jetzt genannten, Preis-Leistung zu vergleichen, Warenkenntnis zu haben, die Philosophie eines Supermarkts zu durchschauen, nicht als Soft-Skills, sondern als Hard-Skills, Skills an sich bezeichnen.
Naja, also die Art und Weise, wie ich es unterschieden habe, war zu sagen, es gibt planbare, belegbare, entwickelbare, systemdefinierte Leistungsabläufe, wo also Effizienzsteigerung ist bemessbar. Ja? Das hat bestimmte Parameter, die man festlegen kann und an denen man überprüfen kann, ob diese Parameter sich verbessern oder nicht verbessern. Also ob in einer anderen Aufstellung des Artikels so und so mehr von diesem Artikel gekauft werden oder weniger, nicht? Das wäre das. Ob die ob eine neue Form von Verbuchung und datenmäßiger Erfassung es schneller möglich macht, wenn dieser Artikel ausgegangen ist, ihn wieder zu beschaffen. Das wäre, wäre hart, das wäre die Hartgeschichte. Und an der Stelle sagt der Christoph Hubig, okay, da sind wir schon sehr viel weiter gekommen. Und das ist aber more of the same. Das ist einfach Optimierung des Leistungsergebnisses der Marktkette. Jetzt will er seine Zuhörer quasi darauf führen, dass er sagt, aber was wir in der Zwischenzeit machen, ist mehr als das. Da ist mehr mit drinnen. Und die Dimension, die da mehr drinnen ist, beschreibt er so, dass er sagt, wir stehen vor der Frage, ob wir den gesamten Kaufprozess zum Beispiel, den gesamten Wirtschaftsprozess, der da ist, mit Hilfe dieser neuen starken Mittel auf diese Art und Weise operationalisieren können und sollen. Und die Art und Weise, wie das ginge, wäre durch Regionalontologien. Das heißt, wir operationalisieren jetzt nicht nur die Modalität des Nachschubs der Waren, sondern wir operationalisieren das gesamte Event dessen, was in dem Supermarkt passiert. Und an der Stelle haben wir die Kunden und Kundinnen mit drinnen, die sind mit all dem, was sie da mitbringen, genauso Teil unserer Berechnungsgeschichte. Das war früher in dem Ausmaß nicht möglich. Im Moment können wir Modelle machen, in denen diese Ontologie der Kundinnen hier auch mit erfasst wird. Und das ist jetzt natürlich der Punkt, wo Ihre Frage angreift und wo man sagt, ja, wenn man das tut, dann ist doch das, was meinetwegen was Simples zu sagen, der Augenkontakt, das Sehfeld, die Entwicklungen des Sehfeldes der Kundinnen, die da drinnen sind, das ist ganz genauso operationalisierbar und kann mit eingebracht werden in die Effektivitätssteigerung. Und an der Stelle sagt er, es stellt sich jetzt die Frage, und das ist sozusagen der philosophische Punkt, es stellt sich die Frage, ob wir mit unseren Rationalitäten und Operationalisierungen nicht in einen Bereich reingegangen sind, der etwas verdeckt, was wir trotzdem brauchen und was einen eigenen Wert hat und was nicht in dieser ontologischen Modellierung erfasst wird. Dieses Plus, 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 das ist eben das vertraute philosophische Motiv. Darüber kann man lange reden. Und worüber wir jetzt geredet haben, ist zu sagen, eine ein bisschen verbilligte Art und Weise, über dieses Plus zu reden, ist Soft Skills. Sie sagen jetzt an der Stelle, naja, aber letztlich fallen die Soft Skills zurück in die Operationalisierung. Ja? Da würde ich nicht im Jein. Ja? Also die Leute, die Rhetorik lehren und die Leute, die sowas lehren wie, also zum Beispiel, nicht? Welche richtige Musik spielt man im Supermarkt? Das wäre wahrscheinlich ein schönes Beispiel. Welche richtige Musik spielt man? Das kann man operationalisieren oder man hat den Riecher. Das wäre der Unterschied. Ja? Also es gibt ein... ich würde da keine feste Linie machen, aber ich kann verstehen, dass jemand sagt... zur Auswahl der Musik im Supermarkt reicht es nicht, jemanden zu haben, der sich sozusagen was bestellt von der Zentrale und der das dann da reinlegt, sondern das wird wahrscheinlich sinnvoll sein, einen DJ zu haben, der weiß, ist der Supermarkt jetzt auf der Thalierstraße oder im Shopping Center so und so. Das wird wahrscheinlich ein Gespür brauchen. Ja? Und dieses... Ich habe ja gesagt, Soft Skills sind ein bisschen sind sozusagen eine Ermäßigung. Der wichtige Punkt ist, Es wird zugestanden, es wird jeder vernünftige SCS-Manager oder so wird zugestehen, dass er dort jemanden anderen, dass es sinnvoll ist, jemanden anderen zu haben und dass die, dass das nicht dieselbe Rationalität ist. Man kann aber dem entgegenhalten natürlich, okay, die Optimierung von Soft Skills, auch wenn das ein bisschen was anderes ist, dient noch immer demselben Effizienzkriterien. Das ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Wenn man
das ganz genau daran anschließend, die Operabilisierbarkeit wird doch immer mehr durch diese eben, wie es Hubig auch nennt, anonyme Vergemeinschaftung auf einen Punkt hin gebracht. Also es welchen DJ man für den Supermarkt anstellt, das wird immer mehr durch eine Abarbeitung oder besser gesagt eine Sammlung von Rückmeldungen durch die anonyme Gemeinschaft der Friends of Merkur hintrainiert. Also sozusagen es geht im Endeffekt, wird auch die Kreativität immer mehr in eine Richtung getrimmt und immer wieder von Neuem in einem Art Kreislauf verbessert und auf uns Merkur-Einkäufer, die wir doch noch zur anonymen Nicht-Friends of Merkur, also einer anderen Art und Weise Gruppe gehören, hintrainiert. Also wir haben den Krieg längst verloren in dieser Gemeinschaft, in dieser großen. Ja. Glaube.
Im dialektischen Prozess praktisch verändert sich beides. Es verändern sich die angesprochen werden, und es verändert sich auch der sie ansprechen will. Also so ein hegelsches Modell, denke ich dabei.
Ja, ich glaube, man kann schon mit den Friends of Merkur, da kann man ziemlich viel rausfinden, und man kann vielleicht auch die richtige Musik spielen. Aber ich glaube, um einen richtigen Erfolg zu haben, reicht das eben nicht aus. Also das wäre eben dann so ein Soft Skill von dem Marketing Manager, der dann sagt, ja, wir spielen jetzt die, keine Ahnung, Soundtrack von irgendwas. Und das gefällt den Leuten vielleicht auch. Aber wenn man das jetzt übersetzen würde, zum Beispiel in die Werbebranche, also ich habe halt die Erfahrung, dass immer wenn die Firmen selber zu viel genau sagen, wie es sein muss, dann funktioniert es ungefähr so halbwegs, aber es ist kein großer Erfolg. Und dann, damit es wirklich funktioniert, braucht man dann wieder eben das schön genannte Gespür. Ne?
Ja. Das wäre, also das Gespür für Soft Skills wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich würde jetzt an der Stelle, glaube ich, Schluss machen und Sie darauf hinweisen, nur das erspare ich mir dann auch das nächste Mal zu sagen, dass ich eigentlich sehr, sehr schön durch die Diskussion, die wir jetzt gehabt haben, die Frage nahelegt und der dann Hubig aufhört, ist es angesichts der Tatsache, dass wir den Krieg schon längst verloren haben, angesichts dieses Self-Enforcement, nicht? Dieser Art von durchaus sozusagen dialektischer Schleifenbildung, ist das Anlass zu einer sozusagen zu einer Dichotomisierung, wo man sagt Totalverweigerung oder aber Verlorenheit? Und wenn man das sagt, dann ergibt das eine sehr große Stimmigkeit zu dem von mir angesprochenen philosophischen Motiv, die Welt des Scheins. Ja? Das kann man vermutlich, wenn man frühe gnostische Texte lesen würde, ziemlich genauso auch mit vollziehen, nicht? Dass die Leute dort sagen, dort ist es halt dann zum Beispiel der Hof, ja? die Eitelkeit am Hofe des Kaisers, bei den Mächtigen oder bei irgendjemanden, auf die man nicht reinfallen soll. Also Philosophie ist konstitutiv immer wieder damit beschäftigt. Ich komme dann zum Höhlengleichnis nochmal, nicht? Das sind einfach die Also das ist eigentlich die schnellste Art und Weise, meinen Punkt zu machen. Nicht? Das ist vorgesehen. Das Höhlengleichnis definiert die Philosophie in der Art und Weise, dass man sagt, in dem Moment, in dem ich Höhlengleichnis, also Merkur ist ja nicht umsonst unten, nicht? Im Keller, in dem Moment, in dem ich sage Höhlengleichnis, habe ich gesagt, es gibt eine Projektion von Schatten und es gibt den Ausweg da draus, und die Philosophie ist da auch, ist ein Plädoyer für den Ausweg. Nicht? Und wenn ich das in dieser Weise glatt nebeneinander stelle, dann wäre unsere jetzige Diskussion so, dass ich sagen würde, ich kann mich sozusagen in die Logik der Schatten begeben, und diese Schatten werden immer attraktiver und immer attraktiver. Diese Schatten wollen mich natürlich, das hat dann sozusagen das Aussaugemotiv, nicht? Das ist dann das Zombie-Motiv der Schatten, die wollen ja dein Blut, ja? Das Vampirmotiv davor. Die brauchen ja dein Blut, damit sie als Schatten weiter existieren. Und wenn du das in dieser Logik siehst, dann kommst du sozusagen nur über den großen Bruch darüber hinaus, indem du dich reinigst. Und das ist ja auch ein urklassisches Motiv, und Philosophie wäre das sich befreien davon, nicht? Die zweite Möglichkeit ist antiplatonisch, nicht? Und da kann man jetzt unterschiedlich damit umgehen. Damit kann man sozusagen postmodern frivol damit umgehen und sagen, wir haben, also Richard Rorty, um eine Position zu nennen, wir haben nichts anderes als diese Schatten, und wir sollen uns nicht nervös machen durch diese letztlich destruktive Schleifenbildung. Ja? Warum soll ich mir unbedingt einreden lassen, dass ich im Merkur nur deswegen, weil die so unglaublich raffiniert sind, nicht das kaufen kann, was ich brauche? Ja? Unter Umständen. Unter Umständen. Warum soll es nicht möglich sein? Also warum soll es nicht möglich sein, als Denkmöglichkeit ist es festzuhalten, dass wir hier nicht mit Schleier nicht mit dem Schleiermotiv operieren, sondern also um eine Sache zu sagen, mit einem Navigationsmotiv. Und wenn dir der Merkur an der Stelle zu steil ist, dann tu es halt woanders. Ja, es kostet ein bisschen mehr. Das ist eine Frage von Opportunitätskosten nebenbei, ja? Weil ich das vorher gesagt habe. Ne? Du kannst am Bauernhof gehen. Ja? Du kannst es ja am Bauernhof kaufen. Die wollen auch Geld verdienen, natürlich, aber das Set der Bedingungen ist ein anderer. Warum nicht in dieser Weise gelassener produzieren? Aber der Punkt, Ende jetzt dazu, der Punkt, den der Hubig am Ende macht, ist zu sagen, wir brauchen eine Parallelkommunikation. Diese Sache will ich nur ansprechen noch, nicht? Weil das so eine wirklich schöne und auch so ein bisschen zu Amüsement führende Neubetrachtung von Reflexion ist. Reflexion ist Parallelkommunikation zum System. Wir sprechen nicht nur, sondern wir sprechen auch daneben. Wir sprechen nicht nur über etwas, wir sprechen auch daneben. Und die Suggestion, die er hat, ist, das bietet er den Betriebswirtschaftlerinnen an, von Seiten der Philosophie, wir sind diejenigen, die gut wissen, wie man Parallelkommunikation aufbaut, und wir versuchen euch noch davon zu überzeugen, dass ihr was davon habt, wenn ihr euch auf die Idee der Parallelkommunikation einlässt, und auch die Philosophinnen was davon haben, weil das in den Bereich des richtigen Lebens, das richtige Leben zu führen, auf eine Art und Weise hineinreicht, die man bei der Effizienz nur zum Teil hat. Okay.